Willkommen zum Podcast Männer Mint Care – Unternehmen und Vereinbarkeit. In Österreich übernehmen Frauen noch immer den Großteil der Sorgearbeit, von Kinderbetreuung bis Pflege, und unterbrechen dafür öfter ihre Berufslaufbahn. Männer arbeiten meist Vollzeit, besonders in männerdominierten Bereichen wie Mint.
In diesem Podcast fragen wir, wie können Erwerbsarbeit und Sorgearbeit besser zusammenpassen? Wie kann Gleichstellung in Unternehmen wirklich gelingen? Dazu sprechen wir mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten. Wir, das sind Nadja Bergmann und
Claudia Sorger von L&R Sozialforschung.
Ja, hallo zu unserer 5. Folge Männer Mint Care. Diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Ich werde sie gleich vorstellen. Mein Name ist Nadja Bergmann. Normalerweise mache ich mit meiner Kollegin Claudia Sorger diesen Podcast. Claudia ist gerade in Australien. Daher übernehme ich heute den Podcast alleine und freue mich, eine eigentlich sehr langjährige, liebe Freundin, Forschungskollegin heute im Podcaststudio zu haben, Alice Kampor. Sie ist Leiterin des Instituts für Männer- und Geschlechterforschung im Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Ein sehr langer Titel. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt.
Alles gut.
Sehr gut. Dann bist du auch stellvertretende Vorsitzende des Dachverbands Männerarbeit Österreich und natürlich langjährige kritische Männerforscherin, unter anderem rund um Caring, Masculinity und Gewaltprävention. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank, Nadja, für diese Einladung. Es freut mich sehr, dass wir eine halbe Stunde plaudern können.
Schön. Habe ich was vergessen bei deiner Vorstellung?
Alles perfekt.
Okay, weil dann würde ich gleich einsteigen, auch vor deinem wirklich sehr vielfältigen Forschungshintergrund, deinen ganz unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten. Und mich mit dir gerne der Frage nähern, was so ganz unterschiedliche Bereiche, die ganz stark männlich konnotiert sind, wie zum Beispiel die Manosphere oder ganz viele Arbeitsplätze im MINT-Bereich, wo immer noch teils Männeranteile von 90% unter den Beschäftigten sind, was wie diese männerdominierten Bereiche mit Caring Masculinities in Verbindung stehen können. Oder vielleicht auch ganz allgemein, welchen Einfluss solche Orte auch auf Männer haben können. Und möchte da mal mit dem Thema Manosphere einsteigen. Das ist ein Thema, zu dem du aktuell sehr viel forscht. Und vielleicht, dass wir da auch die Hörerinnen mitnehmen. Was ist die Manosphere?
Ja, die Manosphere ist digitale Welt der Männer, würde ich jetzt einmal sagen. Das ist so ein Netzwerk aus ganz unterschiedlichen Gruppen. Also bekannt sind vielleicht die Incels, die nennen sich selbst so, also involuntary celibates, unfreiwillig zölibatär lebende Männer. Dann gibt es die Big Up Artists, da ist wahrscheinlich der Andrew Tate immer noch der bekannteste. Also ich glaube, Andrew Tate ist inzwischen schon sehr bekannt. Es gibt Men Going Their Own Way, also Männer, die sich von Frauen abwenden, weil sie sagen, Frauen schaden Männern, deswegen wollen wir lieber ohne Frauen leben. Oder Männercoaches, also es ist ein, bunter Haufen an unterschiedlichen Gruppierungen. Was sie allerdings gemeinsam haben, sind die Narrative. Also sie betrachten Geschlecht zweigeschlechtlich und nur zweigeschlechtlich. Also es gibt Männer und Frauen für sie, es gibt keine anderen Geschlechter, keine Interpersonen, keine Transpersonen, keine Non-Binary People, das gibt es alles nicht. Und sie unterlegen das sehr biologistisch, würde ich jetzt einmal sagen. Also haben wir eine sehr biologistische Vorstellung von Geschlecht. Und dann gibt es auch ein Narrativ, das da lautet, Männer werden benachteiligt, also Männer leben in einer feminisierten Welt, so lautet das Narrativ. Die Frauen haben alle Rechte, die Männer haben keine mehr und es geht darum, sich die Rechte zurückzuholen. Also das ist sozusagen auch ein Narrativ, das wir bei vielen dieser Gruppen sehen. Ich würde vielleicht einmal kurz über Codes reden, die in dieser Szene wirksam sind. Also es gibt die Blue Bill, Red Bill, Black Bill. Diesen Code, also Blue Bill bedeutet, Also das Narrativ ist, es gibt Männer, die haben die Blue Pill genommen, die leben komplett verblendet in einer Welt. Sie können nicht erkennen, dass sie von Feministinnen regiert werden, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Das ist wohl auch so gemeint in dieser Szene. Genau, solange sie sozusagen die Blue Pill genommen haben, können sie es nicht erkennen. Und deshalb ist es wichtig, die Red Pill zu nehmen. Die Red Pill zu nehmen bedeutet ein Leben in Wahrheit, also zu erkennen, dass du in einem feministischen System lebst, das dich unterdrückt, das dir deine Macht, worauf du ein Anrecht hast, genommen hat und du musst dir jetzt deine Macht zurückerobern. Und das wird auf unterschiedliche Art und Weise bewerkstelligt. Also die Big-Up-Artists, die reden zum Beispiel über manipulative Strategien, durchaus auch gewaltvoll, wie du Frauen manipulieren kannst und wie du sicherstellen kannst, dass alte Ordnungen wiederhergestellt werden. Also der Mann muss immer übergeordnet sein, die Frau muss immer untergeordnet sein. Der Mann muss über manipulative Strategien in diese Position kommen und er muss dort auch bleiben. Also der darf sich sozusagen nicht unterkriegen lassen. Genau, das ist sozusagen so ein Code. Und Black Pill ist noch einmal ein sehr viel nihilistischeres Weltbild. Also das sehen wir vor allem in der Inselszene. Da finden wir Männer, die sich selbst hassen. Also dafür steht auch die Black Pill. Also die haben den Eindruck, egal was sie machen, sie sind einfach benachteiligt. Sie sind von der Biologie her benachteiligt. Sie schauen einfach nicht gut aus, sagen sie zum Beispiel. Und egal was sie tun, sie können nichts verbessern in ihrem Leben. Und genau, und sie können keine sexuelle Beziehung mit Frauen haben. Darauf bezieht sich Insel, also Involuntary Celibate. Und deshalb gehen sie und holen sich das. Also sie sagen, Frauen verweigern ihnen etwas, worauf sie Anspruch haben, nämlich Sex mit ihnen. Und deshalb können sie ihnen auch Gewalt antun. Und leider ist die Inselszene sehr gefährlich, würde ich sagen. Also einige von denen greifen dann zur Waffe, gehen raus und töten Frauen. Und da gab es schon einige Fälle. Und in dieser Inselszene selbst, auf diesen Plattformen, werden die dann verherrlicht. Mhm. Also das ist schon sehr spooky, genau was da passiert. Ja, so vielleicht einmal ein kurzer Einblick in diese Szenen. Es gibt den Film Adolescence, der ist letztes Jahr rausgekommen, diese vierteilige Miniserie. Das ist ganz spannend, finde ich interessant. In dieser Miniserie geht es um einen 13-jährigen Jungen, der ein Mädchen tötet und das Mädchen hat ihn als Insel bezeichnet, also als Involuntary Celibate. Und in diesem Film geht es aber hauptsächlich darum, dass Erwachsene wenig über diese Welt der Kinder und Jugendlichen wissen. Und ich glaube, das stimmt. Mhm. Also das ist wirklich ein großes Thema. Seit Adolescence tue ich sehr viel herum und spreche über Insels und Pick-up-Artists und so weiter. Also da gibt es sehr viel Bedarf. Also das hat diese Serie geschafft, dass einfach Erwachsene sich interessieren.
Du hast das Wort Pick-up-Artist öfters verwendet. Vielleicht nur ganz kurz, was ist ein Pick-up-Artist?
Also Pick-up-Artists machen Workshops und da gibt es Videos im Netz. Sie sprechen Männer an, die mit ganz konkreten Fragen kommen, nämlich Dating-Tipps. Also wie kann ich, wenn mir jetzt eine Frau gefällt, was kann ich tun, dass sie sich auch für mich interessiert? Das wäre so eine Frage. Also sie sprechen junge Männer an, Jugendliche auch, männliche Jugendliche. Sie sagen ihnen dann, was sie tun sollen, also welche Strategien sie einsetzen sollen und sie sagen ihnen auch, wie Geschlechterordnungen ausschauen sollen. Also genau sowas wie, dass sie sagen, eine Frau muss einem Mann immer gehorchen, der Mann bestimmt, wie die Beziehung zu sein hat. Also all diese Information unter Anführungszeichen geben sie weiter und dann zeigen sie auch, wie sie das tun sollen, also auch in Videos, also zeigen das vor. Also da ist dann zum Beispiel eine Frau als Statistin. Und sie nehmen sich die Frau einfach. Also sie tun ihr Gewalt an oder sie schlagen ihr auf den Kopf. Also da gibt es unterschiedliche Strategien. Also es ist alles, wie gesagt, sehr spooky. Es ist alles immer darauf ausgerichtet, dass Männer das Sagen haben. Also Männer müssen das Sagen haben, müssen Frauen herabwürdigen, sie unterdrücken, ihnen Gewalt antun und die Frauen sind ihnen dankbar dafür. Mhm. So ein bisschen, das ist ein Narrativ, das wir in dieser Szene sehen.
Du hast vorher auch angesprochen, dass vor allem Jugendliche in der Manosphere als Konsumenten oder männliche Jugendliche in der Manosphere als Konsumenten fungieren. Mhm. Wie siehst du das für Österreich oder wie gefährlich oder einflussreich denkst du, ist die Manosphere in Österreich?
Also ich glaube, es ist eine Szene, mit der wir uns in der Forschung zum Beispiel lange nicht beschäftigt haben. Also da müssen wir uns echt an der Nase nehmen, das haben wir verabsäumt. Ich denke nämlich schon, dass sie einen Einfluss hat. Also die Zielgruppe der Manosphere sind Männer, männliche Jugendliche. Also die sozusagen haben sie im Visier. Ein Kollege hat einen Selbstversuch gemacht und hat einen Account angelegt auf Insta, hat eingegeben, er ist 14 Jahre, mag Autos und Fußball und nach 4 Minuten wurde Andrew Tate da und er hat sich das angeschaut und dann kamen immer mehr von diesen Pickup-Artist-Videos. Das heißt, was da passiert ist, also was die richtig machen, die geben Antworten auf Fragen, die Kids haben. Also wie kann ich ein reicher Mann werden zum Beispiel oder wie kann ich eben das bewerkstelligen, dass eine Frau sich für mich interessiert, für die ich mich interessiere. Wie kann ich Dating-Tipps ist auch so eine Geschichte. Also wie kann ich meinen Körper trainieren? Also wie kann ich mich verbessern? Finanziell, körperlich, so, das sind die Themen. Und das sind ja auch Themen, die Jugendliche haben. Also mit diesen Themen gehen die auch ins Netz und danach suchen sie ja. Und leider können diese Pickup-Artists sie sehr gut beantworten auf ihre Art und Weise. Nämlich sehr einfach, die Welt ist dann wieder in Ordnung. Also sozusagen, die ist nicht so komplex, sondern relativ einfach. Es gibt 2 Geschlechter. Der Mann ist oben, die Frau muss unten sein. Der Mann definiert, wie die Beziehung zu laufen hat. Der Mann kontrolliert die Frau, schaut, dass sie nichts Verbotenes tut. Also all diese Dinge. Insofern, ja, also erreichen sie natürlich Jugendliche und wenn wir uns mit Menschen beschäftigen, die in diese Szenen eingetaucht sind, dann und darüber berichten, wie das war, als sie eingetaucht sind, dann sehen wir auch, also da können wir auch erkennen, dass nicht alle sozusagen gefährdet sind, da einzutauchen in diese Szenen, sondern manche. Mhm. Also es gibt zum Beispiel interessanten Insta-Account von Will Adolfi, der ist inzwischen Psychotherapeut und arbeitet auch in Schulen in UK mit Jugendlichen zu diesem Thema Insel zum Beispiel oder digitale Männerwelt und der hat in einem Podcast, der hieß Inside Europe, beschrieben, wie die Situation war, als er diese Szene ansprechend fand. Und da sagt er, er war sehr isoliert, es ist ihm nicht gut gegangen, er hat das Gefühl gehabt, er hat überhaupt keine Anerkennung, keinen Freundeskreis. Es ist ihm psychisch einfach extrem schlecht gegangen und in dieser Situation war er sehr empfänglich für diese Narrative und ist da gleich eingetaucht und hat dann im Prinzip all das gemacht, was ihm da gesagt wurde. Er hat dann gleich mal eine Freundin gehabt, er hat ein Business aufgebaut. Also es geht ja auch immer um Kohle. Mhm. Und das hat aber war nicht nachhaltig. Das ist alles zusammengebrochen und dann ist es ihm immer schlechter gegangen. Und er hat sich dann sozusagen analog an Menschen wieder gewandt und ist auf die Art und Weise wieder rausgekommen aus der Szene. Aber ich finde, diese Erzählungen sind wichtig, weil die zeigen, nicht alle männlichen Jugendlichen oder nicht alle Männer tauchen in diese Szenen ein, die sie erreichen, vor allem unzufriedene Kids oder Kids, die das Gefühl haben, ich gehöre überhaupt nirgends dazu, ich bin völlig isoliert, die in ihrem Zimmer sitzen und ständig im Netz sind und irgendwie kaum Kontakte haben mit anderen. Das müssen wir ernst nehmen. Es gibt eine Studie, die wurde 2023 in den USA durchgeführt, die State of American Man Study. Die hat gezeigt, dass, also die hat, glaube ich, mehr als 2000 Männer sind da befragt worden. Und die hat gezeigt, dass fast die Hälfte der Männer angegeben haben, dass die digitale Welt für sie lohnender ist und interessanter ist als die analoge Welt. Das ist schon erschreckend. Mhm. Also ich war sehr erstaunt über dieses Ergebnis. Ein großer Teil hat angegeben, dass sie das Gefühl haben, niemand kennt sie, nämlich über 60%. Ein Drittel der Befragten hatte in der Woche vor der Befragung überhaupt keinen Kontakt zu einer Person außerhalb der Wohnung. Und die Jüngsten haben den misogynen Influencern am meisten vertraut, also den frauenfeindlichen Influencern. Und ich finde, das muss man ernst nehmen. Also da haben wir wirklich lange nicht hingeschaut. Wir müssen da in diese Szenen reinschauen und wir müssen vor allem uns überlegen, was wir dagegen tun können. Mhm.
Ein großes Thema bei unserem Projekt ist ja auch Sorgearbeit oder auch vielleicht Sorgearbeit oder Sorge um sich selber. Ich nehme mal an, in der Manosphere spielt das eine, sage ich mal, keine Rolle oder eine sehr, wird abgewertet, wenn Männer Sorgearbeit leisten oder leisten wollen. Also so das Gegennarrativ ist auch schwierig.
Es ist schwierig, ja.
Mhm. Ja. Aber ich glaube, da macht er ja auch viel dazu.
Genau, also es gibt inzwischen einiges an Gegennarrativen im Netz, auf Insta, TikTok, auf all diesen Kanälen. Es gibt zum Beispiel bei uns in der Steiermark machen die Kolleginnen und die Leute vom Frauenhaus gemeinsam den Gender Underscore Warn-Kanal auf TikTok und auf Insta, wo sie eigentlich diese Fragen auch beantworten, nämlich wie lerne ich ein Mädel kennen, wer zahlt beim ersten Mal, wenn wir ausgehen und solche Dinge. Aber sie beantworten sie auf eine konsentorientierte Weise. Also da geht es darum, genau diesen, ich sage jetzt mal, diesen Narrativen, die diese traditionelle Geschlechterrolle, wo die Macht am Mann liegt, dem was entgegenzusetzen und zu sagen, was bedeutet eigentlich gleichwertige Beziehung, wer fährt mit dem Auto, wer zahlt, wenn wir ausgehen, also was bedeutet Konsentorientierung in der Sexualität, also dass es sozusagen nur ein Ja ist ein Ja, also solche Themen werden da behandelt in kleinen Videos, sie befragen Experts, also genau, und der Anspruch ist, ja, Jugendlichen Antworten zu bieten auf diese Fragen. Und ich glaube, da braucht man viel, viel mehr davon. Mhm. Also ich finde auch, es gibt ja auf der analogen Ebene Beratung von Jugendlichen, Burschenberatung. Wir brauchen das auch im digitalen Raum. Also wir müssen da mehr investieren. Digitale, aufsuchende Beratungsarbeit, aufsuchende soziale Arbeit im digitalen Raum, was bedeutet das? Ich glaube, da müssen wir noch viel, viel stärker reingehen. Mhm. Und wir müssen auch in diese Szenen eintauchen und da in den Kommentaren zum Beispiel relevante Links setzen. Also da müssen wir unsere Ideen noch teilen, wie wir das am besten bewerkstelligen können, wie wir das am besten machen können. Und es braucht Medienkompetenz. Das ist auf der analogen Ebene wichtig, dass unsere KollegInnen gehen in die Schulen und arbeiten mit Kids am Thema Medienkompetenz, Pornografiekompetenz. Also all diese Themen müssen auch analog bearbeitet werden.
Mhm. Also das ist schon mal, finde ich, ich glaube, für viele eine neue Welt, auch von der, oder eine nicht bekannte Welt, von der du berichtet hast, die sich viele, glaube ich, in dem Ausmaß gar nicht vorstellen können. Und ich denke, das ist wirklich, wie du es gesagt hast, wichtig hinzuschauen und wirklich da auch Gegennarrative zu setzen. Mhm. Nachdem du ja so eine wahnsinnig breite Forschungshistorie auch hast und wir selber jetzt in dem Projekt, wo im Rahmen dessen auch der Podcast stattfindet, viel mit Unternehmen arbeiten, möchte ich jetzt einen Themenschwenk machen. Wir arbeiten ja mit MINT-Betrieben, teils mit Betrieben mit 90% Männeranteilen. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was du von der Manosphere erzählt hast. Aber trotzdem sind das teils Arbeitsplätze, wo doch sehr männerkonnotierte Normen herrschen, wo manchmal auch ein rauer Umgangston, ein sexistischer Umgangston sein kann, also wo manche Dinge die vielleicht auf eher gemischteren Arbeitsplätzen nicht unter Anführungszeichen normal sind, schon als normal empfunden werden. Und ja, wir haben uns da gefragt oder was wir spannend fänden, von dir zu hören, was das auch mit Männern macht, auf solchen Arbeitsplätzen zu arbeiten, wo es vielleicht ganz wenig Frauen gibt, wo ein rauer Umgangston herrscht, vielleicht eine strenge Hierarchie. Also was kann das eigentlich mit Männern machen?
Da habe ich ein bisschen was vorbereitet aus unserer Mining-Care-Studie, genau. Wenn wir so auf männerdominierte Arbeitskontexte schauen, und du hast den MINT-Bereich angesprochen, also einen Bereich mit einem sehr hohen Anteil an männlich positionierten Personen, dann sehen wir vor allem das Wirken der sogenannten Gendered Substructure, wie sie die Joanne Ecker beschrieben hat, also eine geschlechterbezogene Substruktur im Unternehmen. Die Joanne Ecker hat gezeigt, dass Organisationen eben nicht neutral sind, sondern auf impliziten Annahmen über ideale Arbeitnehmende beruhen. Also sie hat da vom Bodyless Worker geschrieben, den es eigentlich nicht gibt, weil sie sagt, die sind historisch und strukturell männlich gedacht. Also ideale Arbeitnehmende sind eigentlich männlich gedachte Personen. Das bedeutet voll verfügbar, unabhängig von Care-Verpflichtungen. Es bedeutet kontinuierlich erwerbstätig, also keine Brüche zu haben und leistungsorientiert zu sein. Das heißt, in männerdominierten Feldern werden diese Modelle besonders oder sagen wir mal noch besonders stark reproduziert. Toronto sprach da von Privileged Irresponsibility, das finde ich ganz gut. Also Toronto hat gesagt, es gibt sowas wie privilegierte Unverantwortlichkeit. Also sozusagen Männer sind nicht verantwortlich für Care-Arbeit und haben das deshalb auch nicht am Schirm. Das heißt, da gibt es ja kein Mental Load in der Regel. Wobei man natürlich nicht von allen Männern sprechen. Es gibt natürlich auch Männer, die Care-Arbeit übernehmen, die auch sozusagen gedanklich sich damit beschäftigen. Aber es gibt auch viele, die das nicht machen. Das zeigen die Daten zur Väterkarenz zum Beispiel, wenn wir uns das anschauen, oder zum Gender Care Gap. Das heißt, in diesen Unternehmen mit einem hohen Männeranteil entsteht eine Normalisierung von bestimmten Männlichkeitspraxen, so würde ich das sagen. Die Studien zu geschlechterbezogenen Fachkulturen zum Beispiel zeigen, dass in männerdominierten Bereichen häufig also Kulturen vorherrschend sind, die auf Wettbewerb, auf Leistungsorientierung, auf emotionale Distanz ausgerichtet sind, dass Sorgearbeit, Verletzlichkeit, Abhängigkeit eben darin kaum Platz haben. Und das hat für Beschäftigte Effekte, weil es erstens die homosoziale Dynamik verstärkt, das heißt, die Beschäftigten orientieren sich aneinander, vergleichen sich und stabilisieren gemeinsam so eine Norm. Das kann Zugehörigkeit schaffen, aber das kann auch Druck erzeugen, vielleicht insbesondere für die, die dieser Norm nicht entsprechen. Also den Druck, nämlich sich konform zu verhalten. Das heißt, das haben immer wieder Männer, die in Väterkarenz gehen und da länger als einen Monat oder zwei Monate bleiben wollen, dass sie von den Kolleginnen auch sowas hören wie, hast du keine Frau zu Hause und so. Also wir sehen das in den Interviews auch, dass das in der Kolleginenschaft nicht gutiert wird. Und das ist sozusagen ein Hinweis auf diese Norm. Und das führt auch zu einer Verengung der Handlungsspiele. Also wenn solche Normen wirksam sind, solche Männlichkeitspraxen, die mit solchen Normen verbunden sind, wenn das wirksam ist, dann führt das zu einer Verengung der Handlungsspielräume. Das heißt, eben die Leute, die davon abweichen, die geraten schnell in Spannungen, die geraten unter Druck in der Firma, das ist nicht so einfach für die. Sie passen nicht zu diesem impliziten Bild des idealen Arbeitnehmers. Gell? Das heißt, in solchen Kontexten, und das sehen wir auch, wenn wir Studien durchführen, Unternehmensanalysen durchführen, in solchen Kontexten im MINT-Bereich, wo sehr viele Männer arbeiten, wird die Care-Arbeit strukturell unsichtbar gemacht und externalisiert. Also das zeigt sich auf mehreren Ebenen. Zum Beispiel die Arbeitszeitstrukturen sind in solchen Unternehmen häufig lange Arbeitszeiten. Wir finden in solchen Unternehmen ganz wenig Teilzeitarbeit, also eher so im administrativen Bereich, wo wir dann wieder Frauen finden. Da findet man auch Teilzeitarbeit. Dann auch eine hohe Verfügbarkeitsanforderung, also zum Beispiel so, übers Wochenende jetzt einmal nach Barcelona chatten müssen, weil am Montag in der Früh schon ein Meeting mit einem Unternehmen stattfindet oder so. Also es wird einfach davon ausgegangen, dass das möglich ist. Und das ist ja, kann nur dann möglich sein, wenn Menschen Kinder haben, wenn es Menschen zu Hause, also sozusagen gibt, die Care-Arbeit übernehmen. Also hohe Verfügbarkeitsanforderungen, wenig Flexibilität, wenn es um Vereinbarkeit geht von Care-Aufgaben und Erwerbsaufgaben. Also das ist, also auf dieser Ebene sieht man das deutlich. Und auf der Ebene der Normen sieht man das auch, dass Care-Verantwortung nicht als Teil der Lebensrealität von Männern betrachtet wird. Das ist einfach nicht in den Köpfen der Leute drin. Das heißt, wenn dann einmal jemand sagt, ich bleibe jetzt einmal ein halbes Jahr in Karenz, dann gibt es sowas wie, wow, so lang. Also das ist fast ein bisschen ungewöhnlich, wenn solche Normen am Werke sind. Und die Inanspruchnahme von Angeboten ist da auch wichtig, weil auch wenn die formale Möglichkeit der Väterkarenz zum Beispiel oder Pflegekarenz oder Teilzeitarbeit besteht in solchen Unternehmen, wird sie von Männern selten genutzt. Die würden es vielleicht brauchen, aber die gehen diesen Schritt nicht. Die diskutieren lieber mit der Partnerin, wenn die sagt, mir ist ja zum Beispiel wichtig, dass du die auch einbringst. Reduzieren es vielleicht einmal ein bisschen die Arbeitszeit für bestimmte Zeit, aber gehen diesen Schritt nicht so klar. Und das ist halt schwierig, weil wir brauchen eigentlich da Role Models auf Unternehmensebene.
Und manche Firmen bemühen sich ja sozusagen auch, da was zu ändern. Eben, weiß ich nicht, bewerben Väterkarenz oder probieren Väternetzwerke aufzubauen. Mhm. Und da hören wir immer auch wieder, dass eben, so wie du das jetzt auch erzählt hast, dass dann die Firmen sagen, nee, aber die Männer interessiert das ja gar nicht, die kommen nicht in unsere Netzwerke, die wollen kein Role Model sein, also kein Vater-Role Model. Was könnte man eigentlich tun, um das auch zu ändern? Also um da wirklich aktiv, also jetzt nicht nur auf dem Prospekt sozusagen ja, Männer in Teilzeit zu haben, sondern um da wirklich aktiv Änderungen zu unterstützen.
Also ich erlebe das so und wir machen, seit es unser Institut gibt, immer wieder Unternehmensanalysen. Also seit 2001, wir haben unser Unternehmen gegründet mit dieser Unternehmensanalyse Work Changes Gender und haben jetzt Mining Care gemacht und machen dazwischen immer wieder Analysen, wo wir uns anschauen, wie schaut es eigentlich aus mit Vereinbarkeit oder mit Männern, die Fürsorgearbeit übernehmen wollen oder sollen und welche Bedingungen finden die vor. Und was wir oft sehen ist, es ist halt manchmal ein Thema, die Sache mit der Väterkarenz. Also die meisten Menschen denken sofort an Väterkarenz, wenn wir über Caring Masculinity sprechen. Also was ich damit meine ist, in den meisten Unternehmen sind fürsorgliche Männlichkeitspraxen immer mit Vaterschaft verbunden. Das heißt, dass ein Mann beispielsweise eine kranke Angehörige oder einen kranken Angehörigen pflegen könnte, das kommt überhaupt nicht vor. Also das wird eigentlich gar nicht adressiert. Also es war in unserer Mining Care-Studie auch so, die hat in sehr vielen Ländern stattgefunden, also es war immer fokussiert auf Vaterschaft. Das ist mal eine Geschichte. Und dann wird das Thema ausgeblendet. Also was wird ausgeblendet? Also es gibt zwar den rechtlichen Anspruch auf Väterkarenz. Die Männer hören sowas wie, na selbstverständlich kann es gehen, du hast den Anspruch darauf. Es ist aber nicht der Rede wert. Das heißt, auch die Sache mit der Vaterschaft, die Care-Arbeit, die Vereinbarkeit ist nicht der Rede wert. Das heißt, in vielen Unternehmen wird nicht die ganze Arbeit gesehen und adressiert. Also ich muss das auch kommunizieren. Also ich muss kommunizieren, in unserem Unternehmen ist uns bewusst, die Menschen, die bei uns arbeiten, die leisten Erwerbsarbeit, aber sie haben möglicherweise auch Care-Verpflichtungen, Self-Care, Care for others, also unterschiedliche Menschen, um die sich die Menschen kümmern könnten. Und wenn ich das nicht mache, also wenn ich das nicht mitteile im Unternehmen, dass uns bewusst ist, dass Menschen auch außerhalb der Erwerbsarbeit Arbeit haben, die sie leisten, dann habe ich einen wichtigen Teil einfach ausgeblendet, dann ist das einfach nicht da. Das heißt, das ist dann nicht der Rede wert. Das heißt, ein wichtiger Punkt, finde ich, ist, das zu kommunizieren, sichtbar zu machen, es strukturell zu verankern, also dass Menschen nicht mit ihrem unmittelbaren Vorgesetzten ein Arrangement finden, sodass sie halbes Jahr in Karenz gehen können oder die kranke Mutter pflegen können, sondern das ist strukturell verankert, das wissen alle, das wird kommuniziert, alle wissen, ich habe ein Recht darauf, ich kann meine Arbeitszeit verlegen, ich kann sie reduzieren und, und. Also ich brauche Flexibilität. Und was ich auch brauche im Unternehmen ist, wenn ich authentisch sein möchte, ich brauche Führungskräfte, die das auch machen. Also ich brauche Führungskräfte, die sich hinstellen und sagen, ja, ich gehe jetzt einmal ein halbes Jahr in Karenz oder ich pflege meinen kranken Vater. Also die das machen und die das auch sagen. Also die das auch mitteilen, dass sie das tun. Und dafür reduzieren sie die Erwerbsarbeitszeit oder gehen überhaupt einmal ganz raus aus der Erwerbsarbeit. Und das wird alles mitgeteilt, das wird alles kommuniziert im Unternehmen. Und ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Und es gibt Modelle, wir haben bei der Mining Care Studie tatsächlich Unternehmen gefunden, die haben sowas angeboten wie Teilzeit bei vollem Lohn. Also das muss man sich mal vorstellen. Also 32-Stunden-Woche bei vollem Lohn. Und das sind schon Modelle, da profitieren alle davon. Und der Geschäftsführer von dieser Firma Dona, das ist eine Firma in Slowenien, die erzeugen, entwickeln und erzeugen Stühle, also eine Stuhlfirma, der war in Berlin bei der Abschlusskonferenz von Mining Care und der hat gesagt, ja, er selber hat Kinder und er muss auch Vereinbarkeit leisten und die Mitarbeitenden haben auch Care-Aufgaben zu übernehmen und er hat sich gedacht, er muss es allen ermöglichen. Und er hat sehr loyale Mitarbeitende, die arbeiten gern bei ihm und die arbeiten voll in der Zeit, in der sie da sind bei ihm. Und ich glaube nicht, dass sie weniger Arbeit leisten als andere Vollzeit arbeitende Personen. Also er hat genau das Richtige gemacht, glaube ich. Mhm. Und sowas finde ich gut. So in die Richtung sollte man gehen. Teilzeit, also höhere Teilzeitarbeit, 30 Stunden, 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich und haben alle auch mehr Zeit, die sie mit den Kindern verbringen. Und wenn man dann vielleicht noch gute Kinderbetreuungsstrukturen, vor allem am Land draußen haben in Österreich, hätten wir es ideal. Mhm.
Ja, das klingt schön und auch nach, wie du sagst, idealen Bedingungen. Wenn wir jetzt noch einmal vielleicht einen letzten Schlenkerer machen und uns auch so ein bisschen vielleicht so größere gesellschaftliche Entwicklungen anschauen, wo wir einerseits eben sehen, es gibt ganz viel, wie du das jetzt auch geschildert hast, Ansätze, um sozusagen die Welt ein bisschen besser zu machen oder Caring Masculinity zu fördern oder überhaupt Fürsorge mehr in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig auch ganz viel Gegenbewegung, also jetzt nicht nur in den sozialen Netzen, sondern ich denke, die Arbeitswelt wird ja auch in vielen Bereichen rauer. Wie erlebst du das so vielleicht? Also jetzt ein bisschen übergeordnet betrachtet, also wo geht es hin oder kann es hingehen? Wie würdest du das einschätzen?
Also was Caring Masculinities anlangt, bin ich einerseits guter Dinge, weil ich muss sagen, als ich begonnen habe 2001 an diesem Thema zu arbeiten, da und wenn ich anderen Leuten gesagt habe, was ich mache, nämlich Männlichkeitenforschung und wir haben das damals noch nicht Caring Masculinities genannt, aber beziehungsorientierte Männlichkeit oder Männer, die Care-Arbeit übernehmen, dann haben die Leute damals gedacht, das ist ein Joke. Also ich mache einen Witz, haben die gedacht. Also das heißt, jetzt haben wir das Jahr 2026 und die Leute glauben nicht mehr, dass ich einen Witz mache. Das heißt, das ist gelungen. Also wir sind sozusagen schon irgendwo in der Mitte der Gesellschaft auf der Diskursebene angekommen. Wir sind aber, wenn wir uns die Statistiken anschauen, überhaupt nicht angekommen. Also wir haben immer noch einen sehr, sehr hohen Gender Pay Gap. Wir haben immer noch einen sehr, sehr hohen Gender Care Gap. Das hängt zusammen. Wir haben noch einen viel größeren Gender Pension Gap. Also da hat sich erstaunlich wenig bewegt, würde ich mal sagen. Und was wir schon sehen, ist, wenn wir eben, und das ist eh bekannt, da sage ich nichts Neues, wenn wir in die skandinavische Länder schauen, die einfach zum Teil bessere Maßnahmen gesetzt haben und längere Vorlaufzeiten hatten, da schaut die Situation ein bisschen anders aus. Also in Schweden wurde dieses Erziehungsgeld für Menschen, die Kinder bekommen, 1974 eingeführt und in Österreich als individuelles Recht erst Anfang 2000, also das ist schon eine große Zeit dazwischen. Und wir haben immer noch kein Use-it-or-lose-it-Modell. Halbe, halbe haben wir immer noch nicht. Also, und zwar, also wir brauchen Modelle wie in Skandinavien, wo klar ist, die Hälfte der Zeit für einen Elternteil und die Hälfte für den anderen und du kannst es nicht übertragen. Und es ist existenzsichernd, abgesichert. Das heißt, du kriegst auch bezahlt dafür, am besten einkommensabhängig bezahlt dafür. Also in manchen Ländern gibt es 80, in anderen 100% des Einkommens. Also solche Modelle sind sinnvoll und dann verändert sich was, glaube ich. Also wenn du dann sagst, okay, 6 Monate, use it or lose it, dann kann sich der Mann entscheiden, ob er einfach darauf verzichtet, auf eine 6-Monat-Karenz, von der 6-monatige Karenzzeit voll bezahlt zum Beispiel. Das wären Modelle, die würden wirklich was für eine Bewegung bringen. Und wir wissen, dass das wichtig ist, dass die Menschen von Anfang an dabei sind bei den Kindern. Also dann ändert sich wirklich was auch in den Haltungen.
Und abseits auch von eher strukturellen Maßnahmen, wo du jetzt beispielhaft die Karenzmodelle angesprochen hast, er arbeitet ja auch ganz konkret mit Burschen, mit Männern, um da Änderungen zu unterstützen. Vielleicht kannst du nur noch ein bisschen was auch von eurer Arbeit erzählen, dass man sich vorstellen kann, mit welchen Zielen arbeitet ihr, was macht ihr, was ist da eigentlich möglich im Rahmen von Männer- und Burschenarbeit?
Genau, in unseren Projekten zum Beispiel, es gibt ein Projekt Early Care and the Role of Man. Das ist ein Projekt, wo wir schon ganz früh anfangen. Also wir haben da wirklich, wir haben Analysen durchgeführt in der Elementarbildung, also Kindergärten, Kinderkrippen, aber auch Primarstufe, also Volksschule, und haben uns angeschaut, inwieweit wird das Thema, also fürsorgliche Männlichkeitspraxen überhaupt adressiert. Und man kann sagen, kaum. Also da gibt es fast nichts. Und das heißt, wir haben ja nicht zuerst mit Jugendlichen gearbeitet und wir sind immer weiter sozusagen an den Beginn des Lebens gegangen. Das heißt, wir müssen ganz früh anfangen. Und was wir tun müssen, ist, den Kindern sozusagen zu vermitteln, dieses sich kümmern um sich selbst und um andere Menschen ist etwas, das hat kein Geschlecht. Das geht alle Menschen an. Die Nancy Fraser, die Philosophin, sagt, it's a social glue. Also es ist ein sozialer Klebstoff, der uns alle zusammenhält und da müssen wir aber dran arbeiten. Also wir müssen sozusagen, wir dürfen nicht hergehen und sagen, okay, das betrifft nur eine Geschlechtergruppe. Wieso? Nein, wir müssen uns alle umeinander kümmern und deshalb müssen wir, solange das noch ein Selbstläufer ist, müssen wir den Fokus auf fürsorgliche Männlichkeitspraxen richten von Beginn an. Wir haben Bilderbücher gemacht, wir haben Songs gemacht, die in den Kindergärten mit denen in den Kindergärten gearbeitet werden kann. Wir haben für die Volksschulen Stundenbilder für Mathematik entwickelt, wo die Kinder mit kleinen Piktogrammen nach Hause gehen und da müssen sie sozusagen die Minuten aufschreiben, wie lange dauert es, wie lange dauert Kloputzen und wer macht es und dann schreiben sie die Minuten dazu und wie lange dauert Katze füttern, Blumen gießen, Baby wickeln, all diese Dinge und dann kommen sie in die Schule und machen eine einfache statistische Berechnung und dann können sie gut drüber sprechen, wer macht es eigentlich zu Hause und wieso ist das so und kann das anders werden. Also genau, so haben wir versucht, Materialien zu entwickeln, die gut eingesetzt werden können und die eben diesen Care-Begriff, also die andererseits die den Care-Begriff erweitern, auch im Sinne von kümmere ich mich um mich selber, wie es mir geht, kümmere ich mich um andere Menschen, Tiere, Pflanzen. Genau, und wie man sozusagen da einfach in die Köpfe und der Herzen der Kids reinkommt mit dem Thema Care geht uns alle an. Und dann haben wir noch so viele Projekte, die es in Österreich gibt, sind Change Agent Projekte, Hero zum Beispiel. Also das sind Projekte, wo wir Change Agents ausbilden. Also wir bilden sozusagen Jugendliche aus, sodass die in der Lage sind, kritisch darauf zu schauen, was sind eigentlich die Effekte des Patriarchats? Ne? Was ist eigentlich ein Effekt, wenn Männer die Macht haben und sie destruktiv nützen? Und was bedeutet überhaupt Gewalt? Was bedeutet fürsorgliche Männlichkeitspraxen? Also mit all diesen Themen arbeiten wir mit den Jugendlichen und die gehen dann in Workshops und arbeiten ihrerseits mit Jüngeren an diesen Themen. Und das sind richtig gute Projekte. Also wir haben Karamia gemacht, Caring Masculinities in Action, das war ein EU-Projekt. Und jetzt hat das die Stadt Linz übernommen, da haben wir das letztes Jahr durchgeführt, HeldInnen der Veränderung haben sie das genannt, und haben den Integrationspreis des Landes Oberösterreich dafür bekommen, also wirklich super, und machen das jetzt weiter. Also wir gehen jetzt langsam raus und sie übernehmen das in Linz. Also ich finde, das sind tolle Projekte und da braucht es viel, viel mehr davon. Und am besten ist, sowas geht in den Regelunterricht ein. Also sowas wie so nur Mathe. Also Care ist genauso ein wichtiges Thema. Also genau, und dann machen unsere Kolleginnen eben auch Workshops zu Medienkompetenz, Pornografiekompetenz, also ein großer Blumenstrauß an unterschiedlichen Angeboten, wenn wir uns jetzt mit Kids und Jugendlichen beschäftigen. Und bei den Erwachsenen gibt es sozusagen einerseits die Täterarbeit, das ist ein wichtiges Feld der Männerarbeit in Österreich. Das heißt, da wird ganz konkret mit Männern gearbeitet, die Gefährder sind, die Gewalt ausgeübt haben. Da geht es darum, dass sie Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen, dass sie das nicht sozusagen immer der Frau zuweisen, die Schuld, sie ist schuld und so, sondern dass sie sozusagen in die Lage kommen zu sagen, na, ich habe diese Handlung gesetzt. Und es geht auch sozusagen darum, einen Zugang zu sich selber zu kriegen, zu Gefühlen, die hinter Wut und Ärger stecken. Also vielleicht geht es um das Gefühl, nicht gesehen worden zu sein oder solche Themen. Also die man nicht so gern ausdrücken mag. Und dann Handlungsalternativen zu entwickeln. Das ist ein wichtiger Punkt in der Täterarbeit. Aber da können meine Kollegen mehr dazu sagen, Kolleginnen. Und dann gibt es dann die ganz traditionelle Männerberatung, also Beratung von Männern in Krisen. Es gibt 24/7 Männerinfo-Krisen-Helpline, Männerberatung sozusagen am Telefon. Da geht es auch um gewaltpräventive, gesundheitsorientierte, durchaus auch parteiische Arbeit, aber nicht im Sinne von Männerrechtlern, sondern in dem Sinne, dass männliche Privilegien trotz alledem kritisch reflektiert werden, dass die Diversität von Männlichkeiten anerkannt wird und dass auch die Kosten von traditionellen Männlichkeiten adressiert werden, also Gesundheitsrisiken, Risiken im Straßenverkehr. Also wir kennen die Kosten traditioneller Männlichkeiten sehr gut und das ist auch Thema in der Männerberatung. Und genau, die Themen sind mannigfaltig.
Wow, also das war jetzt wirklich ein sehr breiter und auch sehr anschaulicher Einblick in eure Arbeit. Und also ich bin auch ganz beeindruckt von klein an bis eigentlich ins hohe Alter, wie ihr da vielfältig unterstützt. Also mich persönlich hat jetzt auch sehr angesprochen das Beispiel, wo Care und Mathematik so verknüpft ist. Also wo ich mir vorstellen kann, da kann man wirklich so anschaulich und gut arbeiten und das kann man sicher in so vielen anderen Bereichen auch machen. Also ich bin wirklich total froh, dass du das mit so einem, soll ich sagen, vielfältigen Ritt eigentlich durch Themen mitgenommen hast. Und fällt dir noch was ein, was du uns sagen willst?
Ja, weil du das mit dem Lebensalter sagst, wir machen jetzt eine ganz neue Studie, Männer in Pflege, mit euch gemeinsam.
Oh.
Genau. Also unser Institut mit einer der Sozialforschung, Männer in der Pflege, wo wir uns nochmal anschauen, was mit welchen Belastungen sind Männer in der Pflege konfrontiert. Also da geht es jetzt um die Pflege von Frauen 60+. Und es ist eigentlich ein Projekt, wo es um Gewaltprävention geht. Das heißt, es geht um Gewaltschutz von Frauen, weil wir wissen, dass Pflege oft sehr isoliert passiert, dass Männer in die Überforderung kommen, in die Überlastung kommen, dass es zu Eskalationen und zu Gewalt kommt. Und wir wollen uns anschauen, wo sind Risikokonstellationen, wann kommt es zu Überforderung und was braucht es eigentlich, welche Unterstützungsstrukturen brauchen diese Personen, die diese wichtige Arbeit machen. Also das heißt, da gehen wir jetzt noch einmal in eine andere Altersgruppe rein.
Also dann sind wirklich alle Gruppen abgedeckt.
Genau.
Ja, vielen, vielen Dank. Also ich denke, das war für alle extrem spannend. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Elli. Ja,
und danke für die Einladung.
Vielen Dank für das Interesse in unserem Podcast. Die nächsten Podcast-Folgen werden wir mit Betrieben oder betrieblichen Vertretern und Vertreterinnen aufnehmen, um da noch ein bisschen mehr Einblicke in die Alltagspraxen oder betrieblichen Praxen zu bekommen und wie Betriebe Vereinbarkeit für Männer gestalten oder gestalten wollen. Vielen Dank auch im Namen meiner Kollegin Claudia Sorger und bis zur nächsten Folge.